Ich will mit einer Frage heute beginnen, die wahrscheinlich eher rhetorisch ist und die da heißt: Machst du dir Sorgen? Ich schätze, ich überspringe die Frage gleich und frage weiter: Wie oft machst du dir Sorgen? Und um die Frage ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen: Worüber machst du dir Sorgen? Vielleicht hat der ein oder andere ja so eine Top-10-Liste, so 1 bis 10 der Sorgen. Zum Beispiel oft das Problem des Geldes. Ja, wie bezahle ich die nächste Rechnung? Ja, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich nicht genug Geld verdiene auf der Arbeit? Was, wenn mein Auto kaputt geht? Werde ich mal genug Rente haben? Die Liste, die könnten wir weiterführen und weiterführen. Wahrscheinlich würden wir morgen noch hier sitzen, wenn wir da weitermachen würden. Ein anderes Gebiet wäre zum Beispiel Freundschaften und Beziehungen. Werde ich jemals einen Partner finden? Mein Freund, mein Partner wird mich bestimmt verlassen. Wird mein Ehemann oder meine Ehefrau mir untreu werden? Lästern meine Freunde über mich? Auch hier, die Liste kann weiter und weiter gehen. Aber ein anderes Gebiet: Wie sieht es mit den eigenen Kindern aus? Ja. Werden meine Kinder, wenn sie mal schlau werden, wenn sie beliebt werden, werden sie erfolgreich sein? Werden sie gläubig werden? Werden sie eine Ausbildung und einen Arbeitsplatz finden? Und so weiter und so weiter. Um jetzt hier nicht länger noch Beispiele zu bringen: Sorgen machen ist ein Thema, das uns wirklich alle beschäftigt. Ja, den einen mehr, den anderen weniger. Und wenn jemand sagt, hey, ich mache mir nie Sorgen, dann ermutige ich euch, euch den ersten Johannesbrief anzuschauen oder die Predigten von Pascal dazu zu hören und dazu sehen, dass wir uns selbst belügen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Sorge ist im Leben von jedem, im größeren oder im kleinen Stil. Wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen, diese Woche und nächste Woche. Und als Grundlage dazu wollen wir einen Text aus Matthäus 6 nehmen. Die Parallelstelle haben wir heute Morgen gelesen aus Lukas 12, aber wir wollen uns Matthäus 6 anschauen, die Verse 25 bis 34. Und dann heißt es: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und euer Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Jesus hält hier wohl gerade seine berühmteste Predigt, die sich von Matthäus 5 bis Kapitel 7 erstreckt, die unter dem Namen Bergpredigt bekannt ist, und ist eine von 5 großen Reden, ja, im Matthäus-Evangelium, und ist die längste. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Verse, müssen wir die Verse davor noch lesen, ab Vers 19, damit wir einen besseren Überblick bekommen, warum Jesus jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt über das Sorgen spricht. Ich fange in Vers 19 an. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie zerfressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Auf die Verse kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen, aber wie gesagt, als Grundlage die Verse 25 bis 34. Und bevor wir uns einige Punkte anschauen, was Sorge so macht oder wie die Auswirkungen sind, wollen wir uns anschauen als erstes mal, was ist überhaupt Sorge? Was ist Sorge? Das kleine Wort, was hier mit Sorgen übersetzt wird, kommt 6-mal vor in unserem Text. Dadurch wird es offensichtlich, dass es hier um Sorge geht und heißt im Griechischen merimnao. Ja, und es bedeutet, sich besorgt oder ängstlich Gedanken über etwas zu machen, die auf einer Befürchtung basieren, dass vermutlich eine Gefahr oder ein Unglück passiert. Ja, ich lese euch das nochmal vor, der Satz ist ein bisschen verwirrend. Nochmal, merimnao bedeutet, sich besorgt oder ängstlich Gedanken über etwas zu machen, die auf einer Befürchtung basieren, dass vermutlich eine Gefahr oder ein Unglück passiert. Eine Definition, die Wikipedia ausspuckt, wenn man Sorgen eingibt, die lautet folgendermaßen: ein bedrückendes Gefühl der Unruhe, durch eine unangenehme oder gefahrvolle Situation hervorgerufen, und ich füge dem noch hinzu, die noch gar nicht entstanden ist. Ja, Sorgen sind also Dinge, die noch gar nicht passiert sind, aber über die wir uns jetzt schon Gedanken machen. Wir wollen uns in den kommenden 2 Sonntagen die Auswirkungen solcher Sorgen anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie so eine Besorgnis uns innerlich zerteilt, uns innerlich zerreißt, unseren Fokus, unsere Energie, unsere Treue und am Ende unser Herz. Sorgen machen erschwert es uns, das zu tun, was Gott heute mit uns vorgesehen hat. Das können wir in dem letzten Vers unseres Abschnittes sehen. Aber nicht nur die innerlichen Auswirkungen wollen wir uns anschauen, sondern wir kennen auch alle allzu gut die äußerlichen Auswirkungen oder die körperlichen Auswirkungen. Das sind zum Beispiel Einschlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, weil sich die Gedanken immer um das gleiche Problem kreisen oder drehen, Magenkrämpfe oder Magenbeschwerden oder andere Auswirkungen bekommen wir zu spüren. Ich für mich weiß zum Beispiel genau, wenn ich abends im Bett liege und sich meine Gedanken die ganze Zeit um eine Sache drehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, und meistens mache ich mir völlig unnötig Sorgen über eine Sache, die noch gar nicht passiert ist. Sorge wird in Gottes Wort eindeutig verboten. Es ist Sünde. Jesus befindet sich in der Bergpredigt und er predigt darüber, nach dem Reich Gottes zu streben. Und dazu gehört eben auch, sich nicht zu sorgen. Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben. Vers 27, wer aber von euch kann durch Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Vers 28, warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen. Und Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen. Jeder dieser Verse beinhaltet merimnao. Und wir wollen uns anschauen, wie das unseren Fokus, unsere Energie, unsere Treue und unser Herz zerteilt. Wenn Sorgen allerdings verboten sind, stellt sich unweigerlich eine Frage. Ist es falsch zu planen? Ist es schon Sünde oder Sorge, wenn wir uns Gedanken über die Zukunft machen? Ist jeder Gedanke darüber, über unsere Zukunft, Sünde? Eigentlich eine rhetorische Frage und die Antwort ist natürlich nein. Das Gegenteil von Sorgen oder von über die Zukunft nachdenken im besorgten Weg ist Planen. Und wir wollen uns kurz einen Exkurs machen in die biblische Planung und wollen uns erstens anschauen, dass Gott selber plant. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das Wort, das hier jetzt mit Gedanken übersetzt wurde, das kann auch mit Plan oder Absicht übersetzt werden. Wir können sehen, dass Gott einen Plan hat mit Israel. Gott wird sie wiederherstellen in der Zukunft und er wird ihnen eine Hoffnung geben. Ja, das ist eine von vielen Stellen, dass wir sehen können, dass Gott einen Plan hat und Gott plant. Wir müssen nur in die Offenbarung gehen, um die letzten Dinge zu betrachten, um zu sehen, dass Gott plant. Gott ordnet es aber auch an zu planen. Jetzt vielleicht Verse, die nicht direkt darauf ansprechen, aber Sprüche 6, die Verse 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Dieser Text macht deutlich, wenn wir nicht planen und wenn wir nicht arbeiten, dann ist es Faulheit. Faulheit wird in der Bibel mit harten Worten angegriffen. Wir sollen einen Plan machen, wann wir was tun in unserem Leben. Es gibt auch hier noch viele weitere Stellen, die man anführen könnte, dass Gott anordnet, dass wir planen. Ich denke an die Stiftshütte zum Beispiel, wo Gott einen ganz genauen Plan gegeben hat, wie sie gebaut werden soll und nicht Mose gesagt hat, ja, mach wie du denkst. Gott plant selber, Gott ordnet es an zu planen, aber ganz wichtig, Gott ordnet es an, in einem ausgewogenen Weg zu planen. Jakobus 4, Vers 13 bis 15, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt gibt's manche Leute, die diese Stelle hernehmen und sagen, ja, siehst du, wir müssen überhaupt nichts planen. Wir können spontan von Tag zu Tag leben, einfach das machen, wonach uns gerade der Sinn steht oder was wir gerade machen wollen. Aber das wird in der Stelle doch überhaupt nicht gesagt. In der Stelle geht es im Wesentlichen darum, dass wir uns nicht auf unsere Pläne verlassen können. Wir müssen Gottes Souveränität mit einbeziehen. Wir sehen also ein klares Verbot für Planen in Gottes Wort. Das Plan, das sich nur um uns dreht und Gott komplett aus dem Spiel lässt. Wenn ihr euch in Zukunft die Stelle aus Jakobus anschaut oder lest, dann kommt also bitte nicht zu dem Schluss, dass ihr überhaupt nichts mehr plant, sondern seid darauf bedacht, dass Gott seinen Plan umsetzen wird und dass wir ihm zur Ehre selber planen dürfen. Als Beispiel für Planen können wir zum Beispiel Finanzen der Gemeinde hier aufzählen. Wir können sehen, dass wenn unsere Ältesten nicht planen würden, dann hätten wir wahrscheinlich kein Geld, wenn wir es gerade brauchen. Ja, weil sie es einfach irgendwie ausgeben für irgendwelche Dinge, öfter zum Griechen gehen oder, ja, ich weiß nicht. Genau. Aber unsere Pastoren, unsere Ältesten, die machen sich Pläne darüber, was die Gemeinde wie, wann und wo investiert. Ja, und das aus dem Grund, weil sie gute Haushalter sein wollen von dem, was Gott uns anvertraut hat. Von dem, was Gott der Gemeinde anvertraut hat. Auf der anderen Seite könnten sich unsere Ältesten über das Geld verrückt machen, was wir nicht haben. Ja, über das, was wir brauchen unbedingt, aber was wir nicht haben. Und so würden sie sich Sorgen machen und das wäre falsch, das wäre Sünde. Aber wir dürfen Haushalter von dem sein, was Gott uns anvertraut. Wir dürfen alle ein Budget haben, wir dürfen alle planen und sparen, aber wir sollen uns nicht so intensiv damit beschäftigen, dass es unseren Fokus, unsere Energie, unsere Treue und unser Herz zerteilt. Dann ist es Sünde, dann ist es Sorgen machen. Jetzt einige Punkte. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kann ich jetzt unterscheiden zwischen Sorgen machen und planen? Ja, und da möchte ich einige Punkte euch einfach kurz geben. Erstens, Sorgen wendet übermäßig auf das Zeit an, was in der Zukunft liegt und verhindert, dass ich mich mit den heutigen Herausforderungen auseinandersetzen kann. Ich drehe mich nur um das, was morgen sein könnte. Ja, zweitens, Sorgen glaubt, dass es genau weiß, was in der Zukunft passiert. Boah, ich weiß genau, dass ich irgendwann an Krebs sterbe, obwohl noch überhaupt keine Diagnose da ist, obwohl noch überhaupt nichts irgendwie Ärztliches vorliegt. Ich weiß es einfach genau. Ich weiß ganz genau, dass das in der Zukunft passiert. Sorgen glaubt, dass es genau weiß, was in der Zukunft passiert. Und drittens, Sorgen versucht, zukünftige Probleme in die Augen zu schauen, ohne die Hilfe und den Segen Gottes. Wir versuchen, auf eigene Faust unser Leben im Griff zu haben. Keiner wird es wahrscheinlich zugeben, wenn ihr ihn fragt, auch unter Christen, aber es gibt Menschen, es gibt Christen, die ihre Zukunft so absichern und so durchdacht haben, dass selbst wenn Gott sterben würde, alles in Ordnung wäre. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen witzig an, aber ein Plan, der den Segen und die Abhängigkeit von Gott nicht ermöglicht, ist Sünde, ist in der Regel Sorgen machen, weil ich nicht auf Gott vertraue, was er für mich hat. Erstens also, was Sorge ist, haben wir uns angeschaut. Es zerteilt unseren Fokus, unsere Energie, unsere Treue, unser Herz. Zweitens wollen wir uns anschauen, was Sorge macht. Was macht Sorge? Wir haben einfach gesehen diese Aspekte und wir wollen jetzt die einzelnen Aussagen wenig genauer anschauen und einfach nur kurz darauf eingehen. Erstens, dein Fokus wird zerteilt. Wenn wir uns die Verse vor unserem Text anschauen, dann sehen wir ganz schnell und ganz stark, wie unser Fokus zerteilt wird. Da heißt es in Vers 23 oder 22 und 23, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wir müssen total aufpassen, auf was unser Fokus liegt, auf was wir uns konzentrieren, denn wir sollen uns auf Gott konzentrieren und unseren Fokus auf ihn richten. Um das jetzt ganz praktisch in unseren Alltag zu versetzen, es gibt Menschen, manchmal zähle ich mich auch dazu, die beim Autofahren an tausend Dinge denken und darüber nachdenken, unter anderem vielleicht, wie schlimm der Unfall sein könnte, den sie eventuell bald haben werden. Ja, und allerdings vergessen sie dabei eine Sache, sich nämlich aufs Autofahren zu konzentrieren. Und dann kommt es vielleicht ganz anders. Ja? Auf einmal wirst du dann vielleicht geblitzt, weil du zu schnell fährst, weil du nicht den Fokus auf das gesetzt hast, was jetzt gerade wichtig ist, nämlich, dass du dich aufs Autofahren konzentrierst. Wir sehen, wir müssen extrem vorsichtig sein, auf was wir unseren Fokus setzen, wie wir in unserem Leben damit umgehen. Zweitens wird deine Energie zerteilt. Jesus, der in Lukas 10 Maria und Martha besucht, wird von Martha angesprochen, weil sie sich sehr viel abmüht in der Küche. Ja, und da lesen wir in Lukas 10, Vers 40 bis 42, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester allein mich alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Eigentlich schon ein bisschen dreist von Martha, wie sie hier den Herrn beschuldigt, dass er sich überhaupt nicht kümmert. Und dennoch macht die Antwort Jesu deutlich, wie sehr Sorgen machen, die Energie zerteilt. Hier die Energie von Martha. Martha hat sich nur auf die Bedienung konzentriert und das, was wesentlich ist, was wichtiger ist, nämlich unter die Lehre des Meisters zu kommen, hat sie außer Acht gelassen. Sorge zerteilt dein Fokus, deine Energie, aber auch deine Treue. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass viele unserer Sorgen sich wahrscheinlich um finanzielle Angelegenheiten kümmern, weswegen die Verse vor unserem Text umso wichtiger sind, weil Jesus genau das anspricht und in Vers 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir müssen uns erwählen, wem wir dienen wollen. Es gibt keine zwei Wege. Ein Auto kann an einer Kreuzung nicht in zwei Richtungen fahren. Wir müssen uns entscheiden. Gott oder der Welt. Pascal hat die Verse aus Josua 24 letzte Woche zitiert, wo Josua einfach sagt, hey, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ihr Israeliten. Und wo Josua dann da am Schluss sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua hat Gott ausgewählt, ihm zu dienen. Wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Geldsorgen ist so ein Thema, das wir übrigens bekämpfen können, indem wir geben. Ja, jetzt nicht unbedingt finanziell, auch materiell, weil ich kann mich in dem Moment, wenn ich drüber nachdenke, hey, wem kann ich das Geld jetzt geben? Oder wem kann ich etwas Gutes tun, zum Essen einladen oder was weiß ich? Kann ich mich nicht darauf konzentrieren, was ich für mich horten kann? Auch wenn es oft schwer ist, wenn wir uns darauf konzentrieren, weil wir immer im Hinterkopf haben, okay, was wird sein, wenn ich das Geld morgen brauche eventuell oder nächstes Jahr? Aber wir dürfen großzügig sein und geben. Dein Fokus, deine Energie, deine Treue, aber auch dein Herz wird zerteilt. Matthäus 6, Vers 19 bis 21, dort heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir sehen, wenn wir uns die ganze Zeit um unsere Probleme kreisen, dann wird sich unser Herz auch darum drehen, weil das unser Schatz wird. Sorgen zerteilt dich. Sorgen zerteilt deine Energie, dein Fokus, deine Treue und dein Herz. Sorgen ist auch eine Art des Selbstvertrauens. Ich weiß es besser als Gott. Was ist Sorge? Haben wir gesehen, dass es Gedanken darüber sind, was in der Zukunft liegt, was passieren könnte. Was macht Sorge? Sie zerteilt uns. Und was braucht Sorge? Als dritten Punkt. Sorge braucht als erstes einmal Anerkennung. In Sprüche 28, Vers 13 können wir lesen, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wir müssen die Sünde, in dem Fall die Sorge, ans Licht bringen. Und auch effektiv daran arbeiten, um Jesus ähnlicher werden zu können. Wenn wir uns die ganze Zeit heimlich Sorgen machen und Gedanken machen, was passiert jetzt, wenn der und der das und das macht, oder reden die über mich, oder was passiert, wenn, die Frage, die sich allzu oft stellt. Wir müssen das ans Licht bringen, wir dürfen die Sünde bekennen, denn er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Zweitens braucht Sorge Friede. Im Alten Testament sehen wir, dass das Gegenteil von Zerteiltsein Shalom ist, also innerlicher Friede. Und dieser innerliche Friede, der kann nicht abseits von einer persönlichen Beziehung zu Gott, unserem Vater, entstehen. Und im Neuen Testament werden wir dann ermutigt, wenn wir diese persönliche Beziehung zu Gott haben, all unsere Sorgen auf ihn zu werfen, denn er sorgt für uns. 1. Petrus 5, Vers 7 und Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Wir sehen, dass wir einen tiefen Frieden haben dürfen, auch über die Sorgen, die wir uns machen. Wir dürfen sie auf den Vater werfen. Drittens braucht Sorge Aufmerksamkeit. Die Anerkennung, dass ich erkenne, dass es Sünde ist und dass es ans Licht muss. Die Aufmerksamkeit, wie Jesus in unserem Beispiel von Maria und Martha, wo Jesus antwortet und sprach, Martha, Martha, du machst dir Sorgen um Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus konfrontiert diese Sorge ganz konkret. Wir dürfen uns in der Gemeinschaft gegenseitig konfrontieren mit erbaulichen, mit liebenden Worten, uns darauf aufmerksam machen, auf Gott, unseren Vater, zu vertrauen. Wir sollen also nicht zerteilt sein. Nicht in unserem Fokus, unserer Energie und unserer Treue, schon gar nicht in unserem Herzen. Und wir dürfen wissen, dass Sorge Anerkennung, Friede und Aufmerksamkeit braucht. Wir können daran arbeiten, weil er für uns sorgt. Wir wollen uns, wie schon gesagt, anhand von Matthäus 6 ein paar Aspekte des Sorgens anschauen und uns damit jetzt noch ein wenig beschäftigen. Und nächste Woche. Als die Armee der Philister bei Socho Stellung bezogen hat und auch Saul und sein Heer sich aufgestellt hatten auf der anderen Seite, da ist plötzlich was passiert. Die Israeliten haben ihren Angriff vorbereitet und dann passierte etwas. Da kommt so ein 2,90 Meter großer Typ vor und ruft die Israeliten, in 1. Samuel 17, Vers 8, ruft er die Israeliten und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Knechte Sauls? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommt. Offensichtlich dieser 2,90 Meter große Mann war Goliath. Und die Reaktion der Israeliten, die können wir in Vers 11 von 1. Samuel 17 lesen, die war folgende. Als Saul und ganz Israel diese Worte hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Die Israeliten, inklusive Saul, haben sich auf den Riesen Goliath konzentriert, der dort so mächtig stand und den sie als einzigstes im Blickfeld hatten. Die Sorge hat sie klein gemacht. Erstens also, Sorge macht dich klein. Um wieder zurückzukommen zu Matthäus 6, in Vers 25 und 31 steht Folgendes. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, Vers 31, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Je kleiner und enger dein Fokus auf ein Problem ist, desto kleiner macht dich die Sorge, weil du den Blick für das Große verlierst. Deswegen fragt Jesus seine Jünger auch in Vers 25, ist das Leben nicht mehr als Kleidung und Speise? Ist das Leben nicht mehr als, ihr dürft einfüllen, was ihr wollt? Ist das Leben nicht mehr als die Probleme, die du gerade in deinem Leben hast und die sich deine Gedanken kreisen? Und hindern dich diese Gedanken daran, das wirklich Wichtige im Blick zu haben? Das ist wohl eines der größten Probleme von Sorgen. Sorgen machen dich klein. Sie steuern unsere Gedanken nur um eine Sache. Wir haben vorhin Lukas 12 gelesen, wie gesagt, die Parallelstelle. Und in Lukas 12 sagt Jesus, das Leben ist mehr als Speise und mehr als Kleidung. Natürlich können wir sehen, wenn Jesus spricht, dass alle seine Worte wichtig sind. Aber hier definiert er das Leben. Er sagt, das Leben ist mehr als, oder ist das Leben nicht mehr als? Und da sollten wir hellhörig werden, denn Jesus ist das Leben. Er hat das Leben geschaffen und er ist derjenige, der uns Leben im Überfluss gibt. Wir wollen uns drei Eigenschaften vom Leben im Überfluss anschauen, die oft durch unsere Sorgen vernebelt werden, wo wir uns oft durch unsere Sorgen klein machen. Erstens, Leben im Überfluss konzentriert sich auf das Ewige. Während Jesus in Lukas Kapitel 12 lehrt, können wir in Vers 13 lesen, es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Ich fand es immer wieder faszinierend, wie Jesus in der Bibel eigentlich rumkommandiert wird von den verschiedenen Menschen. Hier der Mann aus der Volksmenge, der sagt, hey, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Was eigentlich wieder beweist, dass wenn wir wissen würden oder wenn die Zuhörer gewusst hätten, wer da vorne steht und predigt und was er predigt, hätten sie wahrscheinlich ihren Mund gehalten und zugehört. Aber hier die Person aus der Volksmenge kommandiert Jesus und sagt, hey, kümmere dich mal um meine Erbangelegenheit. Genau das ist das Ziel von Sorge. Es vernebelt unsere Gedanken. Es verhindert, dass du über das nachdenken kannst, was wirklich wichtig ist. Es zerteilt deinen Fokus. Ist es in diesem Fall wirklich das, worum es im Leben geht? Um eine Erbfrage? Wohl kaum. Aus diesem Zusammenhang fängt Jesus dann auch an, die Geschichte vom reichen Narren zu erzählen. Ein Mann, der viel Land hatte, das sehr ergiebig war, viel Frucht gebracht hat. Und diesem Mann kommt ziemlich schnell die Frage auf, hey, wohin mit dem ganzen Zeug? Wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, eigentlich die Antwort ist doch klar. Gib's denen, die es brauchen, wenn du so viel hast. Gib's den Bedürftigen. Aber er hat bei sich gedacht, okay, ich baue größere Scheunen und dann kann ich perfektes Leben haben, meine Seele kann baumeln und ich habe Frieden und Ruhe. Aber die Geschichte ist nicht so ausgegangen, dass er ein perfektes Leben hatte. Er hat Gott aus dem Spiel gelassen. Er hat sich so um das gedreht, was er hatte, ohne darauf bedacht zu sein, wie er Gott damit dienen kann. Kein Gebet, kein Interesse, was Gott möchte. Aber nicht nur, dass reiche Personen Probleme haben mit Sorgen oder ihrem materiellen Besitz. In Sprüche 30, Vers 7 bis 9 steht, und es macht es deutlich, zweierlei erbitte ich mir von dir, das wolltest du mir geben, ehe ich nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenworte entferne von mir. Und jetzt, Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Wir sehen also, dass nicht nur reiche Menschen sich Sorgen machen, was mit ihrem ganzen Geld passiert, sondern arme Menschen machen sich genauso Sorgen, was mit dem ganzen Geld passiert, das sie nicht haben. Hier das Problem mit dem reichen Narren ist, dass er sich darüber Sorgen machte, wie er alles unterbringen kann. Und er war nicht auf die Ewigkeit bedacht. Er hat die Ewigkeit nicht im Blick gehabt, er hat sich nicht darauf konzentriert. In Lukas 12, Vers 21 können wir das grundsätzliche Problem sehen. Ich habe den Vers gelesen, der Mann aus der Volksmenge. Können wir das Problem sehen, dass er klein gemacht wurde, dadurch, dass er sich nur um diese Erbfrage gedreht hat. Meine Frage an dich jetzt, bist du so voller Sorgen um etwas, das dich so besitzt, dass sich deine Gedanken so darum kreisen, dass du nur so handelst, als ob es im Leben nur darum geht? Du hast nur Goliath im Blick und die Sorgen machen dich klein. Lernst du, Sorgen zu meiden, damit du auf das Ewige bedacht sein kannst? Ist dein Leben nicht mehr als Punkt, Punkt, Punkt? Erstens, Leben im Überfluss, vertraut, konzentriert sich auf das Ewige. Zweitens, Leben im Überfluss vertraut auf Gottes Ressourcen und nicht menschlichen. Das Gespräch in Lukas 12 endet mit einer Aussage, unter anderem Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Gott wird für euch sorgen. Um die Aussage im Kontext zu sehen, können wir in Vers 23 lesen, wo Jesus sagt, das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Das Prinzip hier ist, wir dürfen lernen, Sorge durch Vertrauen auszutauschen. Wenn wir uns so sehr auf unsere eigenen Probleme konzentrieren, wird Goliath größer und größer und wir werden kleiner und kleiner und wir verlieren die Person aus dem Auge, die die Situation zugelassen hat, die möchte, dass wir darin wachsen, nämlich Gott selbst. Das Leben beinhaltet nicht den Überfluss, den wir durch menschlichen Besitz haben. Deswegen auf Gottes Ressourcen vertrauen und nicht auf menschliche. Es besteht daraus, dem Vater ähnlicher zu werden und zu wissen, dass er unsere Bedürfnisse zu seiner Zeit und nach seiner Art lösen wird und stillen wird. Lernst du, Sorge zu kontrollieren, sodass du auf Gottes Ressourcen vertrauen kannst? Wenn du die Sorge überwindest, wirst du deinen Blick auf die Wichtigkeit und die Abhängigkeit von Gottes Ressourcen richten. Die Sorge wird dich nicht klein machen. Lass uns zurückgehen zu den Israeliten, die nur Goliath im Blick hatten. Und wenn Goliath so groß war, kamen sich die Israeliten wahrscheinlich so klein vor. Und ab Vers 32 im 1. Samuel können wir die Geschichte von David und Goliath lesen. Wir wissen, dass David Goliath besiegt. Aber warum ist es so? weil er sich nur auf Goliath konzentriert und ihm auch die Knie schlottern? Wohl kaum. David hat Gott im Blick und nicht Goliath. Und wenn Israel im Vergleich zu Goliath so klein ist, dann ist Goliath im Vergleich zu Gott wahrscheinlich so klein. Wir dürfen auf Gottes Ressourcen vertrauen, müssen uns nicht auf unsere Kraft verlassen. Dürfen uns nicht auf unsere Kraft verlassen, weil sonst unsere Gedanken, unsere Sorgen so groß werden, dass wir das Wichtige aus den Augen verlieren. Drittens, Leben im Überfluss kümmert sich um die, welche Not leiden. In Lukas Kapitel 10 haben wir die Geschichte von Maria und Martha angeschaut und wie Martha ihre ganze Energie für etwas aufgebraucht hat, das in dem Moment gar nicht wichtig war, und sie hat sich um sich gedreht und gesehen, hey, irgendwas passt doch nicht, weil mir nicht geholfen wird, weil ich nicht das habe und so weiter. Und dann klagt sie Jesus an. Das ist auch ein Merkmal von Sorgen, dass es deinen Fokus nur auf dich lenkt, auf die falschen Dinge. Man kümmert sich zu sehr darum, was ich gerade brauche, was ich will, und verliert das, was am wichtigsten ist, was am wichtigsten auch für andere ist, aus den Augen. Martha hat es so genervt, dass Maria nicht in der Küche mithilft. Sie hat sich so um das Problem gedreht, dass sie nicht gesehen hat, dass Maria Gottes Wort braucht, dass sie eigentlich auch Gottes Wort braucht. Die Küche ist ihr Goliath geworden. Sorgen machen uns klein. Wir sind so auf die Dinge bedacht und gönnen dem anderen nichts mehr, weil wir aus dem Auge verlieren, was die andere Person braucht. Leben im Überfluss kümmert sich um die, welche Not leiden. Wir können andere ermutigen, konfrontieren, aber das geht nicht, wenn wir uns nur um uns selbst drehen. Um es nochmal zu wiederholen, Sorgen zerteilt deinen Fokus, deine Energie, deine Treue und dein Herz. Wenn wir uns zu sehr darauf konzentrieren und die Sorge so überdimensional groß wird, dass sie uns klein macht. Aber nicht nur das, Sorge stiehlt dir die Hoffnung. Sorgen stiehlt dir die Hoffnung. Lasst uns es kurz in drei Punkten anschauen. Bevor wir das machen, wollen wir Matthäus 6, Vers 26 lesen. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Zum Ersten zeigt Sorgen auf, was wir von unserem Vater halten, wie wir Gott sehen. Jesus benutzt hier ein ganz simples Beispiel aus der Natur. In Lukas 12 können wir lesen, dass die Vögel wahrscheinlich Raben waren. Und zeigt auf, dass Gott uns mehr liebt als so ein Vogel. Er fängt an, seht die Vögel des Himmels. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, was ist denn mit den Vögeln des Himmels? Ich habe lange nicht mehr über Vögel nachgedacht. Okay, aber danke Jesus, dass du meinen Blick auf die Vögel richtest. Und dann fährt er fort, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Ich meine, habt ihr schon mal einen Vogel gesehen, der einen Traktor fährt oder einen Mähdrescher und sein Getreide in sein Nest bringt? Ich auch noch nicht, also ihr seid da nicht alleine. Vögel tun aber auch nicht nichts. Ja, Vögel, die suchen ihre Nahrung, die suchen ihr Essen und die finden es. Das heißt aber auch nicht, dass wir das jetzt wieder auf uns anwenden sollen und auch wieder einfach im Bett liegen sollen und ja, mal gucken, was noch im Kühlschrank steht und wir werden schon was finden. Sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass wir Gott wichtiger sind als Vögel, weil Gott, der himmlische Vater, die Vögel ernährt. Und er derjenige ist, der sich um sie kümmert und der sich viel mehr um uns kümmert. Du bist Gott wichtiger als Vögel. Warum ist es so? Du bist in seinem Bild geschaffen. Vögel sind es nicht. 1. Mose 1, Vers 26. Wenn du Jesus Christus kennst und eine persönliche Beziehung zu ihm hast, dann wirst du Gottes Sohn gleichgestellt. Römer 8, Vers 29. Auch hier Vögel nicht. Und wenn du Jesus Christus kennst, hast du ein ewiges Zuhause. Auch hier, das alles wird nicht über die Vögel gesagt, oder? Es wird über uns Menschen gesagt. Das zeigt einen wichtigen Punkt. Jedes Mal, wenn du dir Sorgen machst über etwas, was passieren könnte, was du nicht hast, was in der Zukunft liegt, haben wir gerade Gott bewertet und im Endeffekt gesagt, dass er dich und mich nicht genug liebt oder dass du dir nicht sicher sein kannst, dass er auf unsere Bedürfnisse eingeht und sie stillt. Und weil ich mich nicht oder weil du dich nicht auf seine Güte und seine Treue verlassen kannst, ist nun mal der einzige Ausweg, sich Sorgen zu machen. Dadurch zeigen wir, was wir von unserem Vater halten. Dadurch, was wir von unserem Vater halten, wie wir Gott sehen, wird unsere Hoffnung gestohlen, wenn der Blick falsch ist. In den Versen 28 bis 30 benutzt Jesus noch ein Naturbeispiel. Da fängt er an: Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. Jesus fängt wieder so an. Hey, betrachtet die Lilien des Feldes. Er lenkt den Blick auf eine vergängliche Blume und fragt, kümmert sich Gott nicht mehr um euch als um diese vergängliche Blume? Ja, so eine Blume hat sogar mehr Herrlichkeit, als Salomo sie je hatte. Und diese Herrlichkeit über Salomo, die könnt ihr in 2. Chronik 9 nachlesen. Jetzt muss ich euch ehrlich sagen, dass ich mit Blumen nicht so viel anfangen kann. Ja, Miri wird euch das bestätigen können, denke ich. Aber wenn ich mir so eine Blume anschaue, dann bin ich mehr oder weniger öfter auch von ihrer Schönheit fasziniert. Aber vielmehr bin ich fasziniert von dem komplizierten Aufbau und dass sie wächst von ganz alleine. Gott kümmert sich um diese Blumen, er lässt sie wachsen, er hat sie mit einer Herrlichkeit ausgestattet, die noch weitaus herrlicher ist als die Salomos. Wir können sehen, dass Jesus alles zurück auf den himmlischen Vater führt. Und wie viel mehr wird sich Gott als unser himmlischer Vater um uns kümmern, wenn schon so eine Blume so faszinierend und wunderschön ist. Wir sehen also, dass Sorgen unsere Sicht vom himmlischen Vater aufzeigt. Und wenn diese Sicht falsch liegt, wenn wir Gott nicht zutrauen, dass er sich um uns mehr kümmert als um Blumen oder Vögel, dass unsere Hoffnung gestohlen wird. In einem zweiten Punkt sehen wir, dass Sorgen unseren Bedarf an Veränderung aufzeigt oder Sorge zeigt unseren Bedarf an Veränderung auf, könnt ihr in die Lücke füllen. Warum ist es so? Wir haben gesehen, dass Sorge Sünde ist, dass Sorge die Sicht vom Vater aufzeigt und deswegen zeigt es auch den Bedarf an Veränderung auf. Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv im Treffpunkt mit Epheser 4 auseinandergesetzt. Und gerade Epheser 4, die Verse 22 bis 24, haben wir uns angeschaut. Und da steht, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn Gott uns also dieses neue Leben, diesen neuen Menschen schon angezogen hat, dann dürfen wir wissen, dass er uns auch die Kraft gibt, Sorgen zu überwinden. Dann dürfen wir wissen, dass er uns die Kraft gibt, auch würdig dieser Berufung, nämlich den neuen Menschen schon zu haben, zu wandeln. Epheser 4, Vers 1. Und er wird uns dabei unterstützen und er wird uns verändern. Erste Schritte zur Veränderung könnten hier sein, dass wir lernen, uns zu fragen in Situationen, wo wir uns vielleicht Sorgen machen, hey, was zeigt meine Sorge jetzt gerade über meine Sicht vom Vater auf? Habe ich überhaupt die Hoffnung, die er mir verspricht, dass er sich besser um mich kümmert, wie ich es überhaupt nur begreifen kann? In einem zweiten Schritt kann man sich überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Sorge ablegen und anfangen, Gott zu vertrauen? Wir sollen die falschen Gedanken, die wir über Gott haben, ablegen. Neue anlegen. Die Gedanken darüber, dass Gott nicht weiß, was du brauchst. Die Gedanken darüber, dass Gott sich nicht darum kümmert, was du brauchst. Und am wichtigsten der Gedanke darüber, dass Gott sich nicht um das kümmern kann, was du brauchst. Der souveräne Gott hat uns in seinem Wort Anleitung gegeben. Er hat uns gezeigt, dass er sich um uns kümmert. Und als dritten Schritt ist es wichtig, sich die Gedanken, seine Gedanken, deine Gedanken mit Gottes Wort in Einklang zu bringen. Zu sehen, was sagt Gott? Wie kümmert er sich um mich? Was sagt Gott, dass er für mich bereitet hat? Hilfreiche Stellen könnten hier sein. Wir werden die jetzt nicht aufschlagen. Ich sage euch die schnell. Römer 8, Vers 37 bis 39. Hebräer 13, Vers 15. 1. Korinther 10, Vers 13. Jeremia 29, Vers 11. Den haben wir vorhin gelesen. Und Philipper 4, Vers 13. Wenn ihr die jetzt nicht mitschreiben konntet, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Ich kann euch die gleich noch geben. Wir haben gesehen, dass Sorge aufzeigt, was wir von Gott halten, wie wir Gott sehen. Wir haben gesehen, dass Sorge unseren Bedarf und die Nötigkeit an Veränderung aufzeigt, die durch Gott gewirkt wird. Und als drittes, Sorgen eröffnet dir die Möglichkeit, Gott zu vertrauen. Als gute Zusammenfassung können wir hier Sprüche 3 nehmen, die Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf deine Gedanken, auf deine Pläne, auf die Dinge, die du gerne hättest, aber nicht hast. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wir dürfen auf Gott vertrauen. Wir dürfen an ihm festhalten, weil er unsere Pfade ebnet. Wir haben es gesungen, immer auf Gott zu vertrauen. Diese Verse aus den Sprüchen sind sehr bekannte Verse, die wir wahrscheinlich immer wieder hören. Aber die Hoffnung, die wir haben dürfen, die nicht gestohlen werden sollte von uns, ist die, dass es nicht darum geht, dass Gott alles zu unserer Zeit macht und so macht, wie wir es gerne hätten, sondern die Hoffnung besteht darin, die Hoffnung, die wir haben dürfen, besteht darin, dass Gott einen Plan hat für uns, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass er unser Bestes im Sinn hat. Dass dieser Plan gut ist, auch selbst in Zeiten der Ungewissheit, wo wir Gott lernen dürfen, zu vertrauen. Sorge macht dich klein und stiehlt dir die Hoffnung. Wir dürfen Gott vertrauen, der derjenige ist, der über allem steht und alles in seiner Hand hat. Er hat Goliath in seiner Hand. Er hat dein Goliath in seiner Hand. Sorge stiehlt dir die Hoffnung. Hey, lass dir die Hoffnung nicht stehlen. Überprüfe deine Sicht vom Vater. Hoffe auf ihn. Werf deine Sorgen auf ihn, denn er wird sich um dich sorgen. Er wird dir zur rechten Zeit, am rechten Ort und mit den rechten Mitteln das geben, was du gerade für den Moment brauchst. Amen.